Was mir so auffällt, ist, dass diese einzelnen Stationen dann inhaltlicher Natur das auch abarbeiten, was das jeweilige Land, die jeweilige Stadt zu bieten hat. Nicht? Weil es gibt dann so die Beschäftigung mit dem Frühling, die Beschäftigung mit den Kindern, die Beschäftigung mit der Natur, dann auch das Porträt wird immer beispielhaft gezeigt, wie passiert es in München, wie passiert es in Wien, wie passiert es in Berlin. Es ist wie eine Psychologisierung der jeweiligen Stadt.
Ausgesprochen Kunst. Der Podcast mit Alexander Gieser.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ausgesprochen Kunst. Zurzeit findet in Wien und genauer gesagt im Wien Museum eine sehr wichtige Ausstellung statt, die sich mit dem Thema Sezessionen beschäftigt. Sezessionen, Plural. Dieser Titel und der Untertitel Klimt, Stuck, Liebermann sind schon Hinweise darauf, was diese Ausstellung versucht zu klären, und zwar die Gemeinsamkeiten und die Unterschiede der Sezessionen in München, Wien und Berlin. Sie wurden in den Jahren 1892, 1897 und 1899 gegründet und ja, haben ein doch relativ unterschiedliches Erscheinungsbild, und das wird in dieser Ausstellung ziemlich eindeutig. Eröffnet wurde sie am 23. Mai 2024 und sie läuft bis zum 13. Oktober 2024. Verantwortlich sind Ursula Storch und Ralf Gleis als Kuratoren der Ausstellung, und sie sind beide Kenner der Materie, und das merkt man dieser Ausstellung an. Ich glaube, vor 50 Jahren hätte so eine Ausstellung anders ausgeschaut als heute, und das ist gut. Im Wien Museum, im Ausstellungsgeschoss, bietet hervorragende Möglichkeiten, Dinge neu zu erleben und neu zu gestalten, und das gelingt mit dieser Ausstellung auf jeden Fall. Die Ausstellung war zuvor schon in Berlin, also dort gab es, glaube ich, 240.000 Besucher, also liebe Wiener und Wienerinnen, halten wir uns ran, vielleicht können wir diese Zahl toppen, wäre doch ein schönes Ziel. Wir waren schon dort, mein Vater und ich, beim Presserundgang, und hatten dort die Gelegenheit, die Ausstellung in sehr intimer Atmosphäre zu erleben, gemeinsam mit Ursula Storch und Ralf Gleis. Wir haben auch mit den beiden gesprochen. Heute und jetzt reden wir zu zweit über diese Ausstellung, und fast schon traditionellerweise frage ich dich zu Beginn, wie hat dir die Ausstellung denn gefallen?
Wir waren dort und waren sehr beeindruckt. Die Idee, diese drei großen Zentren der künstlerischen Abnabelung der Zeit vor und um 1900 in einer Ausstellung zu vereinen, ist einleuchtend und auch aufgegangen.
Und es wurde ja auch in diesem einleitenden Gespräch ja formuliert, man hätte da ja noch weitere Kreise ziehen können, aber diese bewusste Konzentration auf Wien, Berlin und oder München, Wien und Berlin, um jetzt auch chronologisch in der richtigen Reihenfolge zu bleiben. Geht das für dich ganz auf, oder hättest du dir gewünscht, dass vielleicht noch ein bisschen, ich weiß nicht, Schottland oder Brüssel oder Paris mit hineinkommt?
Naja, soweit mein Wissen ausreicht, war ja die Zeit der, sagen wir mal, 80er, 70er, 80er, 90er Jahre nicht in ganz Europa, aber geprägt durch Sezessionen, nicht? Also der Zusammenschluss der Impressionisten, der Unabhängigen, die Art and Craft Bewegung in Schottland, die auch das so in Brüssel, gab es vergleichbare Antworten der Jungen
auf die Verkrustung.
Auf die Verkrustung, genau. Mhm. Der Jungen auf die Verkrustung. Und dieses Bedürfnis, sich auch zu vereinigen, das war ja auch eine Art Vergewerkschaftlichung, nicht? Mhm. In Wirklichkeit bilden diese ganzen Sezessionen eine Art zweite Gewerkschaft, die Künstlervereinigungen hat es ja schon gegeben. Ab der Mitte des Jahrhunderts hat es ja schon erste, sage ich jetzt mal noch einmal, gewerkschaftliche Vereinigungen. Die waren aber für die jungen Leute zu traditionell, zu altmodisch. Und das findet jetzt den Niederschlag auch, und das ist schon eines der Benefits des Museums, in der Motivwelt. Nicht? Mhm. Also waren es früher die Schlachten und die Herrscher und die religiösen Themen und alles Mögliche und die Antike. Mhm. Es gibt so in Zeiten um 1900 bei den Sezessionen keine historischen Rückgriffe. Mhm. Interessanterweise aber
schon auch ein bisschen. Ne?
Die eine Pallas Athene, die da so als erstens einmal wird es dem Stuck zugeschrieben, der das als erster gemalt hätte. Ich hätte darauf hingewiesen, dass schon der Theophil Hansen vor das Parlament im Jahr 1870 eine Pallas Athene gestellt hat. Mhm. Als Symbolfigur von Weisheit,
Gerechtigkeit.
Mhm. Also das war schon ein Thema der Zeit. Mhm.
Aber ich würde ganz gern, bevor wir dann auch in die Ausstellung gehen, schon noch einmal vielleicht beleuchten, weil du gesagt hast, Abspaltung. Ich habe dann gesagt, von der Verkrustung. Jetzt, ich glaube, es gibt immer eine Reaktion auf, also Unzufriedenheit löst Reaktionen aus. Es kommt aber nicht immer dann zu so einer Gründung einer Vereinigung, die ja wirklich ganz viele andere Vereinigungen ja auch überstrahlt. Mhm. Also international auch gesehen ist ja der Sezessionismus, diese Zeit, ja von unglaublicher Bedeutung. Ja? Es überstrahlt meiner Meinung nach auch sehr vieles. Hat das deiner Meinung nach zu tun, und das ist auch ein Thema der Ausstellung, mit diesen Protagonisten, mit diesen schillernden Hauptfiguren, jetzt im Wiener Fall, jetzt mit Gustav Klimt?
Also mein Wissensstand ist, dass die Sezession eine Revolution ist, die auch bedingt war durch die Missstände, die da in den traditionellen Künstlergruppierungen bemerkt werden mussten, wie zum Beispiel Jury. Viele junge Leute, die sich gedacht haben, jetzt mal ich mal anders, hatten gar keine Chance, weil die Jury sie abgelehnt hat. Ja. Und das ist durchgängig. Das ist in Paris so gewesen, auch wenn wir das jetzt nicht unser heutiges Thema ist. Mhm. Das war bei uns im Künstlerhaus. Und diese Empörung der jungen Generation, die halt die Dinge anders sehen wollte und wie jede Generation sagt, na, so wollen wir es, hat dazu geführt, und das waren sicher, und da wird auch hingewiesen, das waren sicher auch so wie Dominoeffekte, nicht? Also die Münchner waren ganz wichtig für Wien, weil in dieser Form sich das vielleicht in Wien die Leute nicht getraut hätten oder so. Mhm. Das ist ein Zeichen eines Neubeginns.
Mhm. Ne? Also München war 92?
92, ja.
Die Gründung der Münchner Sezession, ja, 92, dann ja. Wien 97 ja. Und Berlin 99.
Oder 98, wie wir jetzt aufgeklärt worden sind. Ja, es gibt also 8, bitte, um das Jahr ist jetzt nicht so wichtig. Interessanterweise gibt es dann ja auch noch immer eine zweite Sezession. München wurde dann noch einmal gegründet, weil ja auch innerhalb der Sezessionen relativ schnell wieder eine Streiterei war. In Wien war es also nach 8 Jahren soweit, 97 die Gründung, 1905 ist der Klimt ausgetreten. Ne? Ja. Und dann begann das Mittelmaß.
Mhm. Gut, das ist natürlich ein guter Punkt. Ich meine, das hat sicherlich was damit zu tun, dass so eine treibende Kraft, wenn ein Genie als treibende Kraft dahinter ist, dann bilden sich in der Bugwelle so Ansammlungen von Leuten, die einfach auch mit diesem Genie da ein bisschen mitschwimmen können.
Das ist in Wien ganz besonders so. Mir ist es immer aufgefallen, dass speziell um 1900 auch sogenannte kleinere Talente, also der Klimt hat alles überstrahlt, der war halt, ist auch der größte unter diesen drei Meistern da jetzt, Stuck, Liebermann, Klimt, ist natürlich der Klimt nochmal ein Eckhaus wichtiger. Nämlich, wie soweit man das sagen kann. Ich liebe den Liebermann, und der Stuck ist immerhin ein anerkannter Maler, auch wenn ich nicht sein Freund bin.
Das hast du jetzt aber sehr elegant ausgedrückt.
Aber was ich sagen wollte, ist, dass im Fahrwasser des Klimt zum Beispiel, speziell in Wien, eine ganze Reihe von Mitgründern der Sezession in dieser Zeit, um 1900, 1901, 1902, 1903, wirklich ganz außerordentliche Bilder gemalt haben. Nicht? Ob das jetzt der Adolf Böhm war oder der Bernatschik oder sogar der König und der Lenz, die also der Ferdinand André sowieso, der ist ja eh unterschätzt, die haben...
Engelhardt,
ja, genau. Mhm. Engelhardt hat wunderbare Bilder gemalt in dieser Zeit. Und später wird er dann unter Umständen ein bisschen, jetzt sage ich mal, langweiliger,
Verzeihung. Wie so viele.
Wie so viele, ja. Ja. Ja, auch der Chirico ist später langweilig.
Sehr sogar. Ich meine, man kann ja auch wirklich von niemandem verlangen, dass er über eine lange Schaffensperiode immer on top ist und
naja, von den davon. Wirklichen Genies.
Ja, der Picasso vielleicht, ja, oder der Rudolf von Alt.
Der Klimt
ja.
Ja, der Schiele auch. Ja. Der Kokoschka trotzdem auch wenn viele sagen, das später. Mhm. Nein, das ist also das Interessante, dass das speziell in Wien, und das ist vielleicht, wenn wir dann ein bisschen später drüber reden, weil die Ausstellung natürlich auch zeigt, wer da jetzt wirklich den Fuß in die Zukunft setzt an den Künstlern. Was mir gut gefällt ist, also man fährt in den vierten Stock oder geht in den vierten Stock, man kommt hinein, wird durch eine Wand weitergeleitet. Es macht nicht so Kling-Kling, aber es wird durch eine Wand weitergeleitet und kommt dann in einen Raum, wo also vor allem Stuck und Klimt zu sehen ist, noch nicht Liebermann. Liebermann dann links ums Eck. Und da sieht man, also für mich, sieht man hier schon auch einen Qualitätsunterschied. Ne? Mhm. Diese Münchner Sezession, die immer für mich so ein bisschen behäbiger war, ein bisschen, ja, ich habe es heute schon mal formuliert, bieriger, ich weiß nicht, ob das jetzt fair ist. Und der Klimt, der also Lösungen bringt, die wirklich außerordentlich sind.
Bahnbrechend
sind, der diesen impressionistischen Stil verbindet zu einem Symbolismus und auch zu einer Schönheit.
Ja, er macht was komplett Neues.
Und auch zu einer wirklich ästhetischen Schönheit. Ja. Unglücklicherweise, das ist auch das wunderbare Bild von der Sonja Knips aus der Österreichischen Galerie mit diesem schrecklichen weißen Überrahmen drinnen.
Ich weiß nicht, wie oft wir das hier in dem Podcast noch sagen müssen.
Ja. bitte an den Herrn Finanzminister Geld an die Österreichische Galerie, damit endlich alle Klimts von diesen schrecklichen Kästen befreit werden.
Aber hat das nicht auch konservatorische oder sicherheitstechnische
Gründe? Nein, sie wollten ein Glas drüber tun. Und natürlich ist der Originalrahmen schwerer zu beglasen, aber auch da gibt es Lösungen. Mhm. Und das ist einfach, wenn eine Zeit, die so ästhetisch bestimmt ist, die so sehr auf Eleganz und Richtigkeit schaut, dann dadurch vergewaltigt wird, dass über diesen herrlichen Originalzustand mit dem Rahmen dann knallbumm so ein IKEA-lackierter weißer Kosten drüber kommt als Schutz, dann ja.
Ja. Machen wir uns eine kleine Notiz bezüglich der Rahmen, werden wir sicherlich auch noch ansprechen, wie das da hineinspielt. Vorher jetzt aber noch ganz kurz ein bisschen Fakten.
Ja? Ja.
Also du hast schon gesagt, die Ausstellung wird offen ist sie am 23. Mai und zu sehen wird sie dann sein bis 13. Oktober.
Sehr gut, Ganzjahresausstellung fast.
Wobei die Station davor, wo es eben auch schon zu sehen war in Berlin, die wurde dann nochmal verlängert. Also vielleicht können wir uns auch hier auf eine Verlängerung der Ausstellung freuen. Obwohl wir ja heute auch gehört haben, dass das Wien-Museum vor allem in diesem Bereich, in dieser Ausstellungshalle oben am Dach, das ist dieser neu aufgesetzte Block, dass dort ja so etwas entstanden ist wie eine Ausstellungsmaschine. Und da kann ich mir vorstellen, dass die nächste Ausstellung schon in der Pipeline ist.
Ja, bin überzeugt. Gut,
Also werden wir schauen,
was da... Es wird auch jetzt, glaube ich, irgendeine andere Ausstellung eröffnet. Das ist ja nicht alles.
Ja. Auf jeden Fall interessant und schön finde ich, dass die Ausstellung gratis zu besuchen ist für alle Menschen unter 19 Jahre.
Ja, das ist einmal... Ja. Herr Bunzel und die Mannschaft des Wien-Museums und wahrscheinlich auch die Gemeinde Wien vor den Vorhang.
Mhm.
Ja.
Also das ist natürlich schön. Ansonsten die normalen Öffnungszeiten. Du hast schon gesagt, man fährt in den vierten Stock hoch und wenn man sich dann an dieser Wand vorbeischlängelt, an den Protagonisten vorbei. Und ich meine, wenn man da reinkommt gleich zu Beginn, dann hat man so das Gefühl, okay, da fühlt man sich noch irgendwie so, da gibt's, also für mich gibt es dann so Referenzen, wo ich mir denke, so, okay, das ist auch gestalterisch jetzt angelehnt an einem Bild, das wir von den Sezessionen haben. In dem ersten Raum wäre ich so abgeholt auch so von der Vergangenheit, von meiner Erwartungshaltung.
Ja.
Und das dreht sich dann im Laufe der Ausstellung und deswegen finde ich es auch ganz spannend, wie es auch aufgebaut ist, dreht sich das, gibt es dann so mehrere Wendungen und Verbiegungen. Es gibt ja ein paar kleine Kabinette.
Ja.
Die Architektur, die Ausstellungsarchitektur muss natürlich diesen großen White Cube irgendwie trennen, lösen, gliedern. Die Konstruktionselemente werden versteckt.
Ja.
Und dann geht's aber in den Kabinetten dann so los, dann bekommt man eine Idee davon, was die Ausstellung eigentlich tun möchte.
Ja, es ist nämlich eine dieser Ausstellungen, die jetzt nicht nur Bilder anhäuft, sondern die auch wirklich ein Konzept hat. Mhm. Und das gefällt mir ganz gut. Eine der großen Dinge, die ich sofort erkannt habe, ist, dass diese Sezessionen durchaus imstande sind, die jeweilige Stadt zu charakterisieren. Mhm. Also die, was es ausmacht in Berlin, was es ausmacht in München, was es ausmacht in Wien. Und da kommt dann für mich auch eine Wertung. Mhm. Also Wien ist sicher für mich die Stadt oder die Sezession, die am konzisesten die Moderne ansteuert, dieses doch sehr geometrische, sehr durchdachte, sehr überlegte, sehr eigenständige, auch ganzheitliche. Es gibt in Wien keine Rahmen, die noch aus dem 19. Jahrhundert stammen, also aus dem Barock stammen. Dieses, interessanterweise, gibt sich Berlin sehr viel floraler und sehr viel mehr Art Nouveauiger. Mhm. und dieses München, bei dem man so das Gefühl hat, irgendwie, das ist so eine handfeste Jugendstil und Sezession.
Meinst du, es hängt auch noch ein bisschen, ich meine, die waren ja dann die Ersten, die sich auch getraut haben.
Ja, ja.
Das ist auch diese wirkliche Leistung. Ich glaube, Wien hätte in der Form auch jetzt nicht funktionieren können, wenn es nicht schon diese Vorarbeit gegeben hätte durch München.
Ja.
Also das muss man, also Benefits verteilen. Ich habe auch so das Gefühl, dass die Münchner Sezession noch so ein bisschen in der Vergangenheit hängt.
Wurzelt, ja.
Ja. Ja. Und ich glaube, das
Historismus, ist Historismus, durchaus im Historismus,
ja,
nicht?
Ja. Und dann aber auch so, weil du auch in München geht dann das ja auch dann schnell in einen Expressionismus.
Ja.
Über in einen Proto-Expressionismus.
Ja.
Es ist, und ich habe das ja auch schon so gesagt, so dass Wien vielleicht dann mehr so programmatisch
ist. Das hat mit der Ganzheitlichkeit zu tun, mhm, und mit der Tatsache, dass in Wien jetzt nicht nur die Maler unterwegs waren, sondern auch die Architekten und Designer. Mhm. Die Vorstellung, die Welt ganzheitlich neu zu gestalten.
Also das Gesamtkunstwerk?
Das Gesamtkunstwerk. Also das ist der Rahmen und das ist das Schneidstöckel und das ist das Silberfassel und das ist das Bild und das sind die Themen. Und da gab es wirklich die Oberwächter. Mhm. Also ich bin überzeugt, dass der Hoffmann und dann der Kolomoser bei den Ausstellungen schon geschaut haben, dass da keine historistischen Rahmen, mhm, mehr reinkommen. Dass da wirklich alles neuen Geist, dieses Lüfterl des Versacrum, des Heiligen Frühlings, wie sich ja die Wiener Sezession auch gern genannt hat, ausstrahlt. Mhm. Und das macht's aber dann auch fortschrittstauglicher, nicht? Mhm. Weil die Strenge, die man ja interessant, ich finde sie ja wirklich kurios, diese rationale und strenge und vernünftige und so weiter, hätte man ja eher den Deutschen zugeordnet. Aber, mhm, wenn man deren Ausstellungshalle anschaut, ist es so ein im Art Nouveau weiche Architektur. Mhm. Bei uns ist es zack, die Ulbrichtsche Sezession. Zwar mit einem Krauthappel oben, aber, mhm, sehr streng. Und konsequenter ist es, dass man den Österreichern einmal noch sagen kann, dass wir konsequenter sind als die Deutschen. Sei es wurscht, ob es in München oder in Berlin ist, mhm, ist ja eigentlich ein Kuriosum. Mhm. Aber Wien um 1900 war eben eine Welt. Mhm. Eine Weltkonzentration. Mhm. Ne?
Ja, ich glaube auch, dass die Ausstellung ja versucht, nicht das Trennende zu suchen, sondern das Verbindende. Auch wenn der Herr Bunzel im Gespräch gesagt hat, dass es doch immer so einen, wenn Österreich und Deutschland aufeinandertreffen, dann spielt Cordoba immer
eine Rolle. Cordoba-Effekt, ja.
Aber ich habe das auch so empfunden, dass es dann, dass es eben spannend ist, wie unterschiedlich dann diese und unter demselben Namen,
ja,
auch gearbeitet,
ja,
wird.
Ja, ja. Und das kommt bei der Ausstellung auch schön zum Tragen, diese Einteilung dann. Es gibt so nach der Präsentation der Protagonisten, Stuck, Liebermann und Klimt, kommt es dann zu, die Freiheit der Kunst. Das heißt, eine entscheidende Frage. Die Kunst ist nicht mehr abhängig von Auftraggebern oder was immer, sondern sie ist frei und kann sich, niemand braucht dir was zu sagen. Oder daraus entwickelt sich der nächste Schwerpunkt, diese Zession als Marke, nicht? Mhm. Als Marke für Moderne.
Steht aber dann eigentlich irgendwie im Gegensatz zu dem Leitsatz der Freiheit.
Also die naja, Freiheit der nein, Kunst. Nein, als Marke für Moderne und Freie und Avantgardistische, mhm. es war ja, in Wirklichkeit war sie nicht so avantgardistisch mhm. wie zum Beispiel 5 Jahre später die Expressionisten, mhm. weil das war ja allesamt eine großbürgerliche Kunst. Mhm. Aber eben der liberale Teil der Großbürger, der humanistische, der ist da eher unterwegs. Mhm. Während
Männer, muss man auch sagen an der Stelle.
Ja, außer in Berlin gab es da drei Frauen auch, die aufgenommen worden sind. Und die große, aber allerdings ein paar Jahre später erst dazukommende, die wirklich große Frau ist die Käthe Kollwitz. Mhm. Ne?
Ja.
Das ist auch so ein Punkt. Wir haben darüber geredet, über die unterschiedlichen Qualitäten.
Mhm. Ja, ja, ich meine, da können wir uns natürlich jetzt darüber auslassen oder nicht.
Ist eine Kunstausstellung, also ist so eine Ausstellung eine historische Schilderung oder ist so eine Ausstellung auch ein künstlerischer Wettbewerb? Das klingt jetzt so ein bisschen blöd, aber es ist natürlich, also ich sag's wie es ist, wenn ich reinkomme und ich sehe den Stuck und ich sehe den Klimt, dann sind es für mich künstlerisch zwei Welten. Mhm. Der Klimt ist, da sitzt dort und du kannst 5 Stunden sitzen und Ding. Und der Stuck ist interessant und aber so ein bisschen mit der rechten Hand ans linke Ohr und so weiter. Mhm. Und wenn ich weitergehe, sind immer wieder hervorragende, großartige Bilder, tolle Bilder. Und dazwischen aber vielleicht, du hast das ja vorher schon mal gesagt im Vorgespräch, vielleicht ist es ja notwendig, so eine Künstlervereinigung in ihrer Gesamtheit zu zeigen. Mhm. Und dann kommen halt auch Künstler, die jetzt neben den großen Protagonisten jetzt mitfahren. Nicht so strahlen. Ne? Zwar mitfahren, aber nicht so strahlen.
Also, ja, ich glaube auch, dass das ist sicherlich eine entscheidende Frage. Ich bin halt aufgewachsen so mit dem, also wenn man in Wien einfach, ich meine, da ist einfach die Sezession, das ist alles, das überstrahlt sehr vieles. Da kann man gar nicht glauben, dass da irgendwas entstanden ist, was nicht exzellent oder toll ist. Ja. Und ich glaube, dass man natürlich da jetzt auch sieht, dass diese Künstlervereinigungen oder dann auch Künstlerinnenvereinigungen ja auch dazu da waren, Menschen und Künstlerinnen auch zu ermöglichen, da mitzumachen. Ja. Und dass da eben auch Bilder entstanden sind, wo man sagen muss, das ist halt nicht die allergrößte Klasse. Und das finde ich dann eben auch mutig, weil man kann ja die 27. und 35. Sezessionen-Ausstellung machen und das nicht zeigen, was jetzt nicht so unbedingt ins Bild passt.
Im Olympus, ja.
Aber das finde ich gut. Mir gefallen vor allem auch die Teile der Ausstellung, wo dann auch ein bisschen Skulptur dabei ist, ein bisschen Zeichnung, Plakate, da sieht man es auch sehr schön. Hinten raus wird sehr bilderlastig.
Ja, aber wenn man Schaulust hat.
Wir sind ja Bilderfreunde, deswegen macht uns das jetzt nichts. Ja. Aber es ist so. Ich glaube schon, dass das so, wenn man dann so weitergeht, ich hätte mir hinten raus dann schon noch ein bisschen mehr so im Raum auch gewünscht. Da stehen dann zwar ein paar Skulpturen, aber...
Ja, wir sind halt gewohnt in der Klinger-Ausstellung 1901, mhm. Max-Klinger-Ausstellung, mhm. steht der Beethoven in der Mitte nicht. Mhm. Was mir so auffällt, ist, dass diese einzelnen Stationen dann inhaltlicher Natur das auch abarbeiten. Was das jeweilige Land, die jeweilige Stadt zu bieten hat. Nicht? Weil es gibt dann so die Beschäftigung mit dem Frühling, die Beschäftigung mit den Kindern, die Beschäftigung mit der Natur, dann auch das Porträt. Mhm. Wird immer beispielhaft gezeigt, wie passiert es in München, wie passiert es in Wien, wie passiert es in Berlin. Mhm. Auch über Arbeit und Alltag wird gesprochen, nicht über die grundsätzlichen Diskussionen. Und das ist sehr überzeugend, weil man in all diesen Gegenüberstellungen erkennt, denn es ist wie eine Psychologisierung der jeweiligen Stadt, nicht? Mhm. Was jetzt Wien ausmacht, was jetzt München ausmacht, was jetzt Berlin ausmacht. Mhm.
Na gut, die handelnden Personen, die beiden Kurator, Kuratorinnen und Kurator der Ausstellung, die Ursula Storch und der Ralf Gleis.
Ja.
Haben sich
beide
ja,
große Gratulation.
Ja, haben sich ja auch, also das ist ja auch, sind ja auch Kernthemen ihrer, ja. ihrer Forschung immer gewesen. Und ich glaube, dass die eben ganz präzise, und ich bin jetzt gespannt auf, darauf, den Katalog ein bisschen zu lesen, weil den haben wir in die Hand gedrückt bekommen, aber du bist ja gerade am Durchblättern, weil da wird sicherlich vieles von diesem Konzept auch erklärt.
Noch,
Und es ist immer schön, wenn so, ich meine, ich schaue jetzt gerade auf die Schriften, damit habe ich immer so ein bisschen ein Problem, aber das ist wieder halt so, das, was mir noch eingefallen ist, man hat ja so ein Bild der Zeit auch vor sich. Und wenn ein Kunstwerk oder ein Gemälde dann so eindeutig auch ein Kind seiner Zeit ist, so in allen Aspekten, und da gehört natürlich der Rahmen auch dazu, dann wirkt es überzeugend. Und ich habe so das, ich weiß nicht, ob das etwas mit meiner Prädisposition zu tun hat, oder ob das ein bisschen allgemeingültig ist, aber wenn so ein Bild, das so einen sezessionistischen Charakter hat, einen Jugendstilcharakter, dann einen Blondellrahmen hat oder irgendwas Historisches, dann geht das nicht für mich zusammen.
Ja, da bist sozialisiert in Wien.
Ja, ja.
Das ist nämlich eine der wenigen, es gibt natürlich auch diese sogenannten Jugendstilrahmen, die aber die wirklich bedeutenden Künstler haben, diese floralen Geschichten oder so weiter, aber diese Einheit zwischen Rahmen und Bild, zwischen Rahmen und Architektur und Möbel und Kunstgehör und so weiter, das ist speziell. Wenn du dich erinnerst, wie zum Beispiel die französischen Avantgarde-Leute der Zeit um 1900, ob das jetzt die Picasso sind oder Matisse sind oder dann noch kommend der Gauguin in dieser Sammlung Tschutschkin, da gibt es ja Fotos von den Interieurs, die sogar der Matisse gehängt hat für den Sammler, das sind lauter alte Rahmen, also lauter barocke Rahmen. Die Rahmen waren weltweit bis auf Wien kaum eine Idee. Es gibt schon so belgische und ein bisschen so, dann diese typischen Jugendstilkünstler, jetzt sage ich mal der zweiten Garnitur, die da auf diesen Zug der Einheitlichkeit dann aufgesprungen sind. Da gibt es dann wieder so viele relativ doch Jugendstilrahmen, industrielle, ein bisschen auch der Bruder von Gustav Klimt, aber das ist Wien. Wien ist diesbezüglich, und du bist sozialisiert und jetzt stört uns das. Es stört uns, wenn ein Inhalt
die falsche Verpackung hat.
Ja, mit, wobei ein alter Rahmen oft ganz schön sein kann bei einem Bild, weil die Impressionisten haben ja sogar programmatisch diese Barockrahmen verwendet für ihre Dinge.
Und da muss man ja auch sagen, ich meine...
Aber der Impressionismus ist das letzte Stadium einer Illusionierung, illusionierenden Malerei. Also das kann durchaus in dieser Tradition noch sein.
Ich meine, der Liebermann, der so ein bisschen eine Brücke schlägt, der sich ja auch nie von der Natur entfernt hat als dem einzigen Vorbild. Aber wenn man dann schaut, da Sleevogt, Corinth, das sind ja für mich dann eigentlich schon proto-expressionistische oder expressionistische Bilder, Maler. Die haben ja für mich mit diesem Begriff, die passen ja nicht für mich in einen Sezessionskanon, aber das hast du ja auch gesagt, es geht ja jetzt nicht so sehr darum, es geht ja mehr um die Haltung, also um das, also eine Geisteshaltung mehr, als um
Sezession
das
Sezession ist Bild. Kein Stil, weil es hier ist eigentlich drei verschiedene Stile sind, nicht? Sezession ist eine Haltung und das Verbindende ist diese Revolution gegen das Überkommene und Veränderung.
Und ich glaube, das wurde bis jetzt, also das ist, glaube ich, den allermeisten Menschen
nicht klar.
Sezession wird so als Kunststil so wahrgenommen. Das ist es eigentlich nicht. Es ist eine Haltung, in der vieles möglich ist. Und ich meine, kurz noch vielleicht, wäre vielleicht auch ganz interessant, es gab ja dann in Wien noch andere Künstlergruppierungen, wie den Hagenbund zum Beispiel. Ich glaube, wir haben schon mal drüber gesprochen im Podcast, ob dem Hagenbund nicht so das schillernde Aushängeschild gefehlt hat.
Ganz richtig.
Hätten die einen Klimt gehabt, hätte es anders ausgeschaut.
Ja,
ne?
ja.
Aber ich glaube auch, dass das ist mir heute erst klar geworden, dass es eben sich bei der Sezession jetzt, dass das eben ein relativ weites Land ist. Es ist kein eng. In Wien war es eine relativ enge Vorgabe, aber international hat es dann eben andere Sachen gegeben.
für den, der Bilder gerne, schöne, tolle Bilder gerne sieht, ist auch eine Fülle vorhanden. Mhm. Nicht? Also wenn man sich vorstellt, allein diese, auch wenn nicht mehr alle, gerade bei den Klimt zum Beispiel, nicht mehr alle, die in Berlin waren, hier ausgestellt sind, die ganzen Zeichnungen nicht und verschiedene kleinere Geschichten auch nicht, aber alleine diese Nu, da wäre das von Klimt, mhm. oder die Sonja Knips in diesem schrecklichen weißen Rahmen, das sind natürlich die Pallas Athene, das sind Schauerlebnisse, auch das sind wirklich große Kunstwerke. Mhm. Und das Gleiche gibt es auch vom Liebermann, nicht? Also diese badenden Knaben, mhm. zum Beispiel und verschiedene kleinere Landschaftsstudien und so weiter, Bilder, die einen nicht loslassen aufgrund ihrer Intensität und aufgrund ihrer Qualität. Mhm. Und wie gesagt, Korinth, Sleevogt, ganz bedeutende und schöne Bilder, die man glücklicherweise auch bei uns, nehmen Klimt natürlich leider wieder kurz, mhm. weil mit zwei wirklich wunderbaren Bildern, diese Dame in Gelb, ein unglaubliches Bild, auch diese Martha am Fluss, mhm. aber auch so Bilder wie der Engel hat mit diese zwei, dieses Liebespaar da, mhm. Aus dem 96, ja, unter dem Titel Genesen heißt das, nicht? Mhm. Das sind wirklich Zauberbilder, mhm. also das zeigt auch, oder Sleevogt, was mir gut gefallen hat, zum Beispiel dieser kleine Sleevogt, dieser Segelboot auf der Alster, mhm. Es zeigt, das, was ich zuerst schon gesagt habe, dass auch, jetzt sage ich mal, kleinere Maler oft fähig sind, unglaublich schöne Bilder. Und das ist auch in der Ausstellung zu sehen. Und mich freut auch, dass dort Leute sind wie der Jettel, Maler, die zurzeit weit unter ihrem Wert geschlagen werden. Mhm.
Na gut, man sieht ja auch in der Ausstellung, da gibt es also so die Generation der 1860 Geborenen, ja, so wie der Klimt, oder 1870 ja. Geborenen. Der Eugen Jettel ist ja die Generation davor. Das ist ja, Bild, ja. Also, ja. Der lebt nicht mehr lange nach der Gründung der Sezession, aber hat trotzdem in seinen Bildfindungen doch da auch Themen entwickelt, die da eben dazu passen.
Die Flächigkeit. Wobei man ja sagen muss, dass die das gar nicht so sehr, was du zuerst gesagt hast, mit dem, nicht der Stil, sondern die Haltung. Die Wiener Sezession zum Beispiel hat ja durchaus gewusst, dass es um Qualität geht und um Widerspruch, also gegen das Vorherige. Und darum machen es Ausstellungen sowohl mit Waldmüller, mhm. als auch mit Theodor von Hörmann, als auch mit Rudolf von Alt. Mhm. Lauter Revolutionäre, nicht? Mhm. Also die diese Haltung schon in früheren Jahrhunderten.
Was man auch. Der Rudolf von Alt war ja Ehrenpräsident. Da haben sie erkannt, die jungen Wilden, dass das ein, was da los ist.
Bei ja, ihm. was der an Malerei los hat. Mhm. Über was sollte man reden? Über diesen Internationalitätsaspekt, nicht? Über die eigene Hutschnur hinausschauen.
Ja, ich weiß nicht, also ich fühle mich ertappt in der Ausstellung. Ich bin jetzt schlauer als vorher, weil also diese Erkenntnis, dass es da nicht um einen Stil geht, das war für mich das war für mich neu. Und dass unter diesem Schirm der Sezession viel möglich ist. Ja. Und dass man nicht, ich meine, natürlich, ich bin auch der Meinung, dass der Klimt mit einer anderen Kraft daherkommt als der Stuck. Ja. Aber, und da blende ich jetzt mal Cordoba aus, es geht jetzt nicht darum zu sagen, das oder das ist besser, sondern die hatten einfach unterschiedliche Vorgaben auch und vielleicht ein unterschiedliches Programm. Mhm, und ich glaube, dass diese Freiheit in den anderen beiden Sezessionen spürbarer wird als in der Wiener Sezession. Ich glaube, der Klimt hat bei allem Wunsch nach Freiheit
waren es rigoroser.
Ja, ja, und dann zu sagen, so nach 8 Jahren, tschüss mit Ü, ist halt auch konsequent, aber sicherlich auch das Resultat von, der hat sicher das Gefühl gehabt, boah, ich muss das jetzt alles durchzahlen. Ja.
Das mit der Freiheit würde ich so sagen, die Freiheit wurde strenger durchgesetzt. weil sie also wirklich viel konsequenter waren und trotzdem auch offen, was ja auch ein Aspekt ist, dass zum Beispiel in diesen drei Städten große internationale Künstler eingeladen worden sind. Mhm. In alle diese Sezessionen hat zum Beispiel der Hodler ausgestellt, der ja bei uns eine große Wirkung hatte, auf viele, Kolomosa, Ferdinand Andre und so weiter. Und selbst bei Klimt, bei seinen, gibt es Bilder, wo man sagt, da hat der Hodler Einfluss genommen. Dann der Segantini, ne? Der große, große, weiß ich nicht, Pointillist, kann man das sagen, Pointillist, also so eine dickfarbige pointillistische Malerei. Dann, ich weiß nicht, ob jetzt in allen, aber der Rodin war einer, der eingeladen worden ist, so untereinander auch. Es gab eine große Max-Klinger-Ausstellung hier, diese Verbreiterung eines National, das war ja eine Zeit der Nationalstaatlichkeit, bis in den größten Wahnsinn, nämlich bis in den Krieg
hinein. Hat nicht mehr so lange gedauert.
Ja, bis in den Krieg hinein. Aber in der Kunst waren sie kosmopolitisch und haben die Leute auch eingeladen und akzeptiert und aber auch mit Franzosen und so weiter, wenn man sie, was wir zum Beispiel Cézanne und Van Gogh Ausstellungen hatten, zum Teil in der Sezession, zum Teil muss ich zugeben, der Karl Moll hat ja die geleitet. Also das war schon eine Öffnung, eine Öffnung, die es vorher nicht gegeben hat.
Ja. Und es ist natürlich heute schwierig, das wirklich so fein herauszuziselieren, also weil da natürlich auch viel Symbolismus als internationale, gesamteuropäische Strömung hineinströmt, dann das ganze Art Nouveau, Jugendstil, Sezessionen, das wird heute so ein bisschen alles so in einen Topf geworfen, aber ich glaube, da kann man, wenn man genau schaut, schon noch feine Unterschiede herausarbeiten.
Absolut, weil das in den Topf werfen hat damit zu tun, dass wir so ein Schubladendenken haben. Mhm. Also selbst die Kunstgeschichtler wollen das irgendwie einordnen, damit man es benennen kann. Das ist überhaupt das Problem der Kunstgeschichte.
Ja, auch in der Darstellung und in der Wirkung, wir haben dann, wie wir dort zum Ende hin dann schon gestanden sind, gesagt, also für uns als Bilderprofis braucht es ja das Drumherum oft nicht so als Leitfaden, also die Methodik einer Ausstellung. Aber wir haben uns dann, das haben wir auch thematisiert nochmal in einem Gespräch dann mit dem Direktor, aber es ist Ursula Storch. Aber diese Ausstellung wird natürlich nicht nur für uns gemacht, sondern auch für das Publikum. Und jetzt noch meine Frage, hätte so eine Sezessionenausstellung vor 50 Jahren auch schon so ausgeschaut oder ist das jetzt neu, auch aufgrund der räumlichen Begebenheiten jetzt im Wien-Museum?
Also ich erinnere mich natürlich an Traum und Wirklichkeit, das ist jetzt glaube ich fast 40 Jahre her, das war im Künstlerhaus, in einer traditionellen Architektur, da ging es natürlich nur um Wien. Und eine so, das ist ja das Revolutionäre auch bei dem Ausstellungskonzept, dass man, es verleitet einen ja dann sofort, dass man das in anderen Bereichen auch macht. Man müsste einmal Brücke und Blauer Reiter zusammentun und die Fauvisten, die gibt es ja eh, nicht? Aber
ist, glaube ich, schon mal gemacht worden.
Ist schon gemacht worden. Und auch da gibt es sicher erhellende Momente. Aber diese bis jetzt war das alles eher monothematisch, weil bei uns die 70er, 80er, 90er Jahre vor allem geprägt waren, erstens einmal durch die Erkenntnis, wie wichtig, die verblüffende Erkenntnis für viele Österreicher, wie wichtig Wien um 1900 ist. Mhm.
Da kann man stolz sein.
Das muss man, wir haben nichts dazu beigetragen, aber das ist einer der Nabel der Welt und der Moderne des 20. Jahrhunderts, da kann man also in allen Bereichen, ob das brauchen wir jetzt nicht aufzählen, von der Musik über den Freud, über Mathematik und Kunstgewerbe und Architektur und auch Malerei, nicht? Wo gibt es denn? Also auch der Expressionismus findet ja bei uns schon ordentlichen Beginn. Das war also in den 70er, 80er, 90er Jahren einmal ein Bewusstwerdungsprozess. Und da gab es eine ganze Reihe von wirklich guten Ausstellungen, auch das Wien um 1900 und so, wo auch viele Private wirklich ordentlich mitgetan haben. Nicht? Also Sammler, wenn ich an die Hasenbaums erinnere oder sowas, wo also wirklich das Museum für angewandte Kunst, der Oberhuber seiner Zeit als Rektor hat da auch viel mitgetan. Dann ist jetzt eigentlich das Standard geworden. Jetzt ist das allgemein Wissen, Wien um 1900 ist und jetzt kommen solche Ausstellungen. Und das gefällt mir außerordentlich gut.
Hat ja auch der Herr Direktor Bunzel dann noch gesagt in einem kurzen Gespräch, es ist eine Ausstellung für die Menschen und was ihm besonders gut gefällt an der Ausstellung ist, dass da ein großes Thema, das Strahlkraft hat mit den Sezessionen, doch mit einem bewussten wissenschaftlichen Anspruch.
Ja.
Du hast es eingangs gesagt, man hätte auch ohne weiteres so 30, 40, 50 Hauptwerke der Zeit hinhängen können und wow und toll und
oho. Ja, so eine Blockbuster-Geschichte.
Aber ich glaube, dass dieser, ich würde es gar nicht mal Spagat nennen, aber hier dieser Versuch gelingt, dieses Thema auch mutig anzugehen, auch ein bisschen tiefer zu schürfen. Ja. Und das hat, das finde ich, ist gelungen. Das hat mich auch bereichert jetzt, muss ich sagen. Ja.
Und ich bin dann weggegangen, habe ich mir gedacht, es ist auch eine Aufforderung, so eine historische Ausstellung, aber es ist eine Aufforderung an unsere Generation, sezessionistisch zu sein oder sich zu überlegen, was ist Ballast, was können wir abwerfen, was können wir neu machen. Ne? Mhm. Ist natürlich jetzt in der Kunst ganz schwierig, weil es so vielfältig geworden ist, dass man ja keine einheitlichen Gegner in der Vergangenheit gibt. Ne?
Ja, aber es ist ganz interessant, dass du gesagt hast, so mit die Traum und Wirklichkeit, so was damals alles gemacht wurde. Das war schon so, man redet heute schon so ein bisschen von der guten alten Zeit.
Ja.
Ich glaube auch, dass Museen heute nur noch schwer diese Zeit finden, sich wirklich so ernsthaft, intensiv mit so einem Thema zu befassen. Da ist meistens das übernächste Projekt schon am Schreibtisch.
Ja.
Und das ist so ein bisschen, das steuert jetzt, die Ausstellung steuert dem so ein bisschen entgegen. Ja. Und das lässt mich natürlich oder lässt uns natürlich auch hoffnungsfroh in die Zukunft blicken, weil wir wissen, dass der Ralf Gleis
die Albertina
übernimmt, Anfang 25. Und wer weiß, wie sich die Albertina dann darstellen wird.
Die Notwendigkeiten des Apparats sind natürlich schrecklich. Mhm. Wenn du so ein Schlachtschiff hast und du musst deine Tickets vorweisen, du musst deine Erfolge vorweisen, du musst deine Anzahl von ich bin überzeugt, dass der Ralf Gleis das schaffen wird.
Wir empfehlen zu Beginn gleich mal eine tolle Anton Romakow-Ausstellung.
Ja.
eine gemeinsame Liebe.
Ja, genau. Nicht nur eine Liebe, sondern auch der Inhalt von Erkenntnis. Nicht?
Ja.
Romakow ist einer der ganz wesentlichen Maler des ausgehenden 19. Jahrhunderts. Insgesamt wirklich eine Empfehlung.
Würde ich auch sagen. Also wir waren, wie gesagt, bei der Presse, es war viel los. Ich habe auch in den meisten, man führt ja bei solchen Rundgängen dann immer so Gespräche zwischendurch. Also die Profis haben auch so überrascht geschaut.
Ja.
Es ist jetzt nicht der Ausstellung, die irgendwie das schon oft Gesehene einfach nochmal repetiert, sondern es ist wirklich der Versuch, etwas aufzuzeigen, was noch nicht sich in den Köpfen etabliert hat. Und das ist der Urauftrag des Museums.
Und an die Kunst.
An die Kunst, also des Museums. Und das ist eben, das spürt man in dieser Ausstellung.
Ja.
Also auch wir können das nur, wir können eigentlich, wie so oft, also wenn wir etwas sehen, was uns irgendwie triggert, dann reden wir drüber. Und ich glaube, es ist auf jeden Fall etwas, das wird sicherlich bei den Menschen unterschiedlich ankommen, aber ich glaube, es sollte jeder gesehen haben.
Und es sollte sich möglichst jeder auch diesen Katalog dann leisten, denn im Katalog sind noch sehr viel mehr Bilder, als man jetzt im Historischen Museum sieht.
Da sind aber so viele Schriften drauf auf dem Katalog, oder?
Vorne schon, drauf.
Schon so.
Ja.
Im Hirmer Verlag.
Ja, es ist eher der Appell ans Hirn als ans Herz. Aber der Katalog selbst ist dann mit einer großen Fülle und Sorgfalt ausgestattet und viele, viele Bilder. Wie gesagt, vieles auch, was nicht zu sehen ist, weil in Berlin offensichtlich mehr Platz war, speziell bei den Zeichnungen, bei Klimt gab es also in Berlin die Notwendigkeit, das mehr zu präsentieren, als es hier ist. Also,
weil wir kennen ja unseren Gustav, ne?
Wir kennen unseren Gustav, genau. Die Berliner kennen ihn nicht, haben nicht so viel je gesehen. Und es sind also dort auch Bilder ausgestellt, die wir hier nicht haben. Zum Beispiel dieses Pulitzer, die Serena Lederer, dieses hat es ja nach New York gehört. Oder auch die Mädchen mit dem Grünen, mit dem kleinen Hut. Also es gibt eine Reihe von Klimt, die da jetzt nicht sind, aber die wir ja zum Teil kennen, weil sie auch in österreichischen Museen sind. Lesenswert,
anschauenswert
und
mit der U-Bahn gut zu erreichen.
Mit der U-Bahn gut zu erreichen, ja.
Man muss nicht nach Berlin reisen,
die Ausstellung zu sehen. Ich hoffe, wir haben jetzt also ein richtiges Maß gefunden, die der Würdigung auch, weil das muss man würdigen, dass hier nicht nur Blockbuster gemacht wird, sondern auch gedacht und
wissenschaftlich
untersucht wird.
Fein. Ja, manchmal kommen wir dann direkt ins Schwärmen, wenn wir so eine Ausstellungsbesprechung machen, und ich kann jetzt wirklich an dieser Stelle auch aus dem Nähkästchen plaudern, wenn ich sage, dass wir das bewusst immer direkt nach unserem Besuch machen. Wenn die Empfindungen noch frisch sind, dann kommt es auch relativ ungefiltert raus. In dem Gespräch einmal mehr, für mich sehr erfrischend. Ich habe immer wieder große Freude daran, diese Gespräche zu machen, und ich hoffe, Sie an den Endgeräten habt auch ein bisschen Freude damit. Wofür ich mich bedanken möchte, ist natürlich an die Verantwortlichen der Ausstellung, dass solche Sachen zustande kommen, dass unser Podcast zustande kommt. Das ist der Fabienne Lubczyk zu verdanken, die Redaktion und Schnitt gemacht hat. Matthias Jakisic hat die Musik gemacht und die Produktion. Wir zwei, wir sitzen dann hier und ernten die Früchte. Ich nehme sie aber gerne entgegen, wenn ihr uns eine Nachricht schicken wollt, ein Feedback, Input, positiv wie negativ, dann bitte an redaktion@giese-und-schweiger.at oder einfach hier in den Kommentarfunktionen bei Spotify. Alles möglich, Hauptsache ihr reagiert. Ich danke euch fürs Zuhören und freue mich schon auf das nächste Mal.